Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Felinio aus München. Als studierter Bassist und Berufsmusiker ist Felinio seit Jahren auf verschiedenen Bühnen und Veranstaltungen zu sehen. Nun hat er den Sprung gewagt zum Solokünstler, der seine eigene Musik schreibt und produziert. Felinios Sound ist im Bereich Indie-Pop-Rock mit der Retro-Ästhetik der neuen deutschen Welle. Neonfarben, Synthies, Schnurrbart und Anorak. Im Backstage-Podcast sprechen wir unter anderem über den Wert von Kunst und Musik, Tanzen als Selbsthilfe, das Problem mit Spotify und Instagram, Geschichten hinter den Kulissen und einer Kiste voller Lego-Steine. Hallo Felinio!
Hallo Leni, grüß dich.
Freue mich voll, dich kennenzulernen. Bin schon sehr gespannt, über was wir gleich alles so sprechen werden.
Ich auch. Sehr schön.
Beschreib doch am besten so zum Anfang einfach mal deine Musik selbst. Es ist ja immer so, dass man als Musikerin gerne in so eine Schublade gesteckt wird und dann sagen muss, zu welchem Genre man jetzt gehört, damit man sich direkt so was drunter vorstellen kann. Ich meine, das kannst du auch. Du zählst dich ja zum Indie-Pop, Rock, deutscher Indie-Pop. Ja. Aber wie würdest du denn selber deine Musik beschreiben?
Genau, also was auch ganz gut passt, ist so dieser Begriff neue deutsche Welle. Den finde ich ganz cool. Der fasst ja auch ein bisschen ein breiteres musikalisches Spektrum. Also so ein bisschen Rückgriff auf 80er-Jahre-Elemente, teilweise programmiertes Schlagzeug, viel Synthi, treibende Rhythmen, Gitarre auch Soli teilweise. Es ist ja auch was nicht oft so üblich ist, gerade im Pop-Bereich, dass man irgendwelche instrumentalen Soli hat. Auch das habe ich hier und da in der Produktion. Und natürlich eben diese deutschen Texte, die da ganz wichtig sind. Manchmal auch sehr melancholisch, genau, auch so ein bisschen Post-Punk-mäßig, aber dann auch vielleicht eher in so eine Grönemeyer-Nena-Richtung, also aber alles auch versuchen, in die jetzige Zeit irgendwie zu übertragen und auch da Elemente einzubauen. So könnte man es eigentlich ganz gut beschreiben, ja. Und die Texte auch eher mal ein bisschen poetischer angehaucht, genau. Aber eigentlich so, wie es kommt, wie es mir einfällt.
Wenn ich dich jetzt aber hier so angucke, würde ich nicht sagen, dass du ein Kind der neuen deutschen Welle bist. Also ja. Was ist denn dein persönlicher Bezug dazu? Du bist ja eigentlich jünger, nehme ich an.
Ja, das stimmt auch. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie versuche, keine Ahnung, Nena und Herbert Grönemeyer zu imitieren oder so. Ich mag auf jeden Fall trotzdem ein bisschen so die Ästhetik der 80er. Die finde ich irgendwie ganz geil. Ich hoffe, ich darf geil sagen in deinem Podcast.
Ja, natürlich.
Nee, also das holt mich irgendwie ab, so Neonfarben, die Mode. Ich habe auch, das sieht man jetzt natürlich nicht, aber ich sag's gerne, ich habe auch so einen Mallet und tatsächlich auch Dauerwelle, sind nicht Naturlocken.
Und, ach geil, echt?
Ja,
das ist ja
voll
abgefahren, okay.
Ja. Und einfach so diese, gibt's ja auch so eine Gaming-Ästhetik irgendwie und so was, teilweise so futuristisch angehaucht. Ich meine, was ist so ein bisschen, ist ja gerade auch sehr aktuell, diese Stranger Things Serie, da diese Ästhetik, auch viel eben diese Synthies auch im Soundtrack. Und tatsächlich ist es meiner Meinung nach ja auch, passiert ja sowieso gerade viel im Indie-Pop einfach so ein Rückgriff auf 80er Jahre, auf Soundästhetik, aber eben auch optisch. Ist ja sowieso gerade was auch in ist, auch generell, auch in der Mode. Sind wir da ja irgendwie gerade oder vielleicht so auf der Schwelle dann schon wieder zu 90ern hin, so mit Mittelscheitel und so diesen Zöpfen und Buffalo-Plateaus und so habe ich auch, also sehe ich auch immer öfter. Keine Ahnung, vielleicht kam das auch einfach, weil es so ein bisschen der Zeitgeist ist und ich habe mir gar nicht groß Gedanken drüber gemacht, so. Aber was ich schon an sich immer fand auch früher, als ich jetzt noch andere Musik auch gemacht habe, oder ich mache ja auch viel andere Musik, können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, ist einfach so Synthi-Sounds. Irgendwie, ich mag das. Ich mag so alte Synthis oder generell, ich weiß auch, kann es auch gar nicht genau beschreiben, was das jetzt genau ist, was es in mir auslöst, aber ich finde es einfach irgendwie geil. Und ich bin jetzt auch nicht der krasseste Synthie-Player oder Keyboard-Player, aber einfach so Synthie-Sounds, die holen mich ab. Irgendwie so,
Ja,
genau.
cool.
Ja.
Als du das jetzt gerade so beschrieben hast, was die 80er auch so ausmacht oder auch die 90er, habe ich auch an die Farben gedacht. Weil, also ich persönlich finde es so schade, dass heutzutage vieles nicht mehr so bunt ist. Selbst ein McDonald's ist irgendwie nicht mehr bunt, sondern es ist
Stimmt,
irgendwie alles. Auch die
ja.
Autos, finde ich, Autos ganz extrem. Es haben ja eigentlich alle nur noch graue, schwarze und weiße Autos. Und
Stimmt,
das
ja.
war irgendwie früher viel bunter. Ich fände es schön, wenn wieder mehr Farben so auch in die Mode kämen. Ja.
Ja, also eben auch so dieses Neon bunt und leuchtend und klar, eben, ja, voll, das stimmt. Wahrscheinlich
Ja.
bei den Autos ist es wahrscheinlich auch einfach so, dass diese Standardfarben halt dann die billigsten sind, wenn man sich, also weiß ich nicht, ich habe selber kein Auto,
Vielleicht.
aber ich habe irgendwie mal so gehört, dass die Farben, die du gerade genannt hast, die kosten keinen Aufpreis.
Ah, okay.
Und
Na
dann ist es
gut.
vielleicht auch einfach eine aus, da, aber keine Ahnung, du hast schon recht. Wenn ich jetzt so aus dem Fenster gucke, stehen hier einfach nur weiße und graue Autos, krass.
Ja.
Lustig. Ja,
Irgendwie
voll.
so eine Suche nach Seriosität vielleicht auch, aber ich finde, das muss sich gar nicht ausschließen.
Eigentlich nicht, nee.
Du hast ja jetzt gerade in diesem Jahr deine zweite EP veröffentlicht, die heißt Highscore und die ist auch ein bisschen anders als die erste EP. Sie ist etwas rockiger als die erste. Magst du mal erzählen, wie die entstanden ist und wie viele Songs sind denn drauf auf der EP?
Auf Highscore sind auch wieder vier Songs drauf und also die ist tatsächlich eigentlich entstehen generell meine Songs so. Ich habe irgendwie eine Idee. Entweder musikalisch, es können Akkorde sein, es kann eine Melodie sein, es kann einfach auch ein Text sein oder so eine Art Hookline, die mir dann irgendwie so in den Kopf kommt. Und dann versuche ich da draus irgendwas zu bauen. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit wie Lego spielen irgendwie. Also früher jetzt nicht irgendwie, man kauft sich ein Lego-Set und baut nach Anleitung, sondern ich hatte früher so eine Kiste und da waren halt alle meine Lego-Steine drin, völlig unsortiert. Und dann fängt man an, so drin rumzuwühlen und sucht sich so einzelne Teile raus, denkt man sich, ach, das könnte ich noch irgendwie verbauen. Und dann am Ende weiß man nicht, kommt, hat man dann ein Auto oder ein Raumschiff oder ein Haus oder whatsoever. Und
Ja.
genau, aber dieser Prozess des in der Kiste Wühlens irgendwie, das so vergleiche ich ganz gerne meinen Songwriting-Prozess. So, manchmal habe ich auch irgendwo, höre ich bei einem Song, oh, der Groove ist cool, den würde ich irgendwie so adaptieren, dass es zu mir passt oder einen Vibe, den ich irgendwie in einem anderen Song höre oder irgendwo. Genau, und so entsteht es. Bei Highscore habe ich vielleicht auch einfach so ein bisschen Bock gehabt, dass einfach ein bisschen mehr verzerrte Gitarre reinkommt, weil ich auch aus der Musik komme. Also ich habe früher auch Metal gehört und Hard Rock und habe auch in einer Hard Rock Band mal Gitarre gespielt. Das ist auch schon lange her. Meine allererste Band war eine Punkband, so mit 16. Ich war auch immer mit dabei im Moshpit und so. Und ich mag einfach die Energie, die Bands irgendwie ans Publikum geben, die solche Musik machen. Das finde ich immer ganz beeindruckend, irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, alle paar Jahre mal irgendwie mich auf einem Metal-Konzert verirre oder so. Ich finde diese Energie, die in dem Raum dann herrscht und das Publikum, das irgendwie auch so mitgeht und abgeht und so, das finde ich einfach großartig. Einfach auch versucht, das so ein bisschen in meine Musik zu adaptieren, sage ich jetzt mal. Also jetzt natürlich ist jetzt kein krasser Hardrock oder Metal, aber so glaube ich,
So
ist
die
das
Energie halt davon, ja.
diese Energy und die mag ich auch live. Mein Gitarrist spielt auch dann immer in den Songs immer Soli und einfach so ein bisschen so diese Rock'n'Roll-Ästhetik, möchte ich jetzt mal nennen, einfach so auch vor allem live dann rüberzubringen. Da fahre ich ab drauf.
Wie setzt du das musikalisch um, wenn du Solokünstler bist? Du hast jetzt gerade einen Gitarristen erwähnt. Hast du eine Band, die dir dann die Songs einspielt?
Nee, einspielen nicht. Ich mache das bis zu einem gewissen Grad alles selber. Also ich kann ein bisschen Gitarre spielen, ich kann Klavier spielen und halt so Schlagzeugbeats programmieren. Was ja, wie ich vorhin schon erklärt habe, auch so programmierte oder so Drum Machine Ästhetik ist ja auch sowas, was man irgendwie so in der neuen deutschen Welle hatte und jetzt auch wieder in dieser neuen deutschen Welle öfters einem begegnet. Genau, und dann habe ich den sozusagen vorproduziert und dann gehe ich zu einem meiner Produzenten und dann überlegt man sich, okay, was braucht der Song noch? Vielleicht auch einfach die Statik ändern oder so, noch den Chorus länger hinten oder noch kürzer, weil man dann auch irgendwie schaut, dass man so Playlist radiotauglich irgendwo vielleicht doch ist, leider. Und dann wird eben entschieden, sollte man das Schlagzeug vielleicht von einem Schlagzeuger oder einer Schlagzeugerin einspielen lassen? Und dann werden diese Dinge in Gang gesetzt. Einer meiner Produzenten ist auch ein sehr, sehr guter Gitarrist und der spielt dann auch immer so die Gitarren ein. So, dann ist der Song fertig. Und live habe ich tatsächlich, wenn es geht, immer eine Band dabei. Also komplett Schlagzeug, Gitarre, Keyboarder noch und ich eben mit Gesang und ich spiele dabei auch Bass dann.
Das heißt, du hast durchaus ein Team oder Kontakte, Unterstützung, aber du hast kein Label, kein Management, du machst das alles selbst.
Das auf jeden Fall, genau. Ich habe keine Booking-Agentur, kein Label. In dem Sinne, ich habe, das ist eine lustige Geschichte, ich habe aus Versehen selber ein Label gegründet.
Aus Versehen?
Ja, also es gibt so eine Promotion-Seite, die heißt ja, Music Promotion Network oder so. Da kann man sich anmelden und kann seine Songs hochladen. Da haben ganz viele Internet, Online, Radios, aber auch Fernsehen, ARD, ZDF haben darauf Zugriff. Das ist wie so eine Datenbank. Das habe ich irgendwann mal entdeckt. Ich weiß auch nicht, warum das nicht bekannter ist und dachte mir so, ach cool, da kann ich meine Songs hochladen und dann hören sich das ganz viele Radiosender an und wollen dann diesen Song spielen. Ist natürlich dann doch nicht so, aber eigentlich funktioniert das so. Man musste, um die Songs hochzuladen, einen Labelcode eingeben. Und ich hatte so, shit, woher kriege ich denn jetzt einen Labelcode? Ich habe ja kein Label, was mache ich jetzt? Dann habe ich einfach gegoogelt und siehe da, man kann bei der GVL einfach einen Labelcode beantragen oder sich sozusagen als Label irgendwie da registrieren. Man muss halt was veröffentlicht haben. Und dann hatte ich innerhalb von, glaube ich, einer Stunde oder so, haben die mir diesen Labelcode geschickt und dann hatte ich den. Und später hat sich herausgestellt, dass ich einfach nur hätte eingehen müssen 99999 als Labelcode und dann braucht man das nicht. Aber das wusste ich nicht. Und jetzt habe ich einen Labelcode und mein Label heißt Greifarm Records, weil mein Song Greifarmautomat heißt. Genau, und jetzt habe ich dieses Label sozusagen, also ich mache sozusagen nichts für andere Künstler oder so, aber es ist einfach witzig, dass ich diesen Labelcode jetzt habe irgendwie.
Ah ja, gut. Wer weiß, wofür es noch gut ist.
Genau. Ja, aber an sich, also ich habe jetzt kein anderes Label, die für mich Arbeit machen oder Promo-Firma hatte ich beauftragt für die EP und für zwei Singles, genau, aber das ist jetzt halt, genau, musste man halt dafür bezahlen. Ansonsten eben von Kreativarbeit über eben Büroarbeit mache ich tatsächlich alles selber, ja. Mhm. Also ich mache ja schon länger Musik und auch mache es ja auch beruflich. Und dadurch, dass ich in anderen Formationen war, ich halt immer nur der Bassist. Und man hat sich halt auch diese Arbeit immer geteilt. Ich war noch nie selber irgendwie so wirklich komplett für alles verantwortlich. Und mir war das auch gar nicht bewusst, was das eigentlich für eine Arbeit ist. Also diese Maschinerie, die hinter so einer Band steckt, wenn man es wirklich gut und professionell angehen möchte, ist unglaublich. Und im Rückwirken denke ich mir so, wenn man bei einer Band hatten wir auch mal einen Freund, der sozusagen nur das gemacht hat, so gemanagt hat. Und so, ich denke mir so, hey, Wahnsinn, was da Arbeit eigentlich drin steckt. Und man hat es halt dann aber nie wirklich gemerkt, wenn dann kein Output da war, was ja auch, man kann es ja nicht irgendwie auf Knopfdruck oder so, sondern du schickst halt deine Musik raus und sie prallt irgendwo auf und gefällt oder halt auch nicht. Und dann, wenn nichts zurückkommt und auch dieser Frust, den man dadurch hat, irgendwie das im Nachhinein oder rückblickend, denke ich mir so, boah, krass. Also, aber man lernt auch unfassbar viel dadurch.
Erzähl da gerne mal von, also du warst Bassspieler in verschiedenen Bands oder bist es noch, aber hast dann irgendwann die Entscheidung getroffen, du willst jetzt auch als Solokünstler unterwegs sein.
Ja, also grundsätzlich ist es so, ich bin Berufsmusiker auch. Ich bin studierter Bassist. So verdiene ich mein Geld. Zum einen eben, ich werde angerufen, spiel da, spiel hier. Das sind die Noten. Oder hast du Lust auf dieses Projekt? Und es sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Von Musical, Theatermusik, Partyband, Hochzeiten, Jazz. Ich mache viel Jazz auch. Oder was auch immer. Einfach, was so gerade gebraucht wird und worauf ich Lust habe und die halt meine Gage bezahlen können, sozusagen. Und natürlich auch ein bisschen Unterricht. Das, ohne den geht's auch nicht. Und ich mache es tatsächlich auch gerne. Ich habe auch Kollegen, Kolleginnen, wo ich manchmal denke, die machen es, weil sie es machen müssen. Das finde ich auch nicht so gut, aber das ist ein anderes Thema. Und so habe ich quasi meine Lebensgrundlage und das ist mein Beruf. Als Bassspieler und Bassspielerin ist man halt aber dann das. Also es hat schon so eine eher eine definierte Rolle irgendwie in der Band oder in den Formationen. Man ist sehr, sehr wichtig. Das vergessen auch viele. Also ich bin der Meinung, der Bass ist das Element, das die Leute zum Tanzen bringt.
Ja, und so die Grundlage, oder? Also
genau.
Auf der dann alles andere aufbaut. Wenn ich jetzt auch so an meinen Chor denke, in dem ich singe, ohne den Bass klingt es irgendwie nicht.
Ja, ja, genau. Das Fundament ist ein wichtiges, wichtiger Thema. Aber auch so ein bisschen der Kleber zwischen Rhythmus und Harmonie. So versuche ich es auch meinen SchülerInnen immer zu erklären. Also eben finde ich so, ja. Oder wie ein Baum ohne Wurzeln. Das ist, ich finde das toll. Also das ist eine Rolle, die ich sehr, sehr gerne einnehme. Und weswegen ich mich auch bewusst für dieses Instrument entschieden habe, weil ich habe auch früher Saxophon gespielt. Und habe dann sogar eine Ausbildung an einer Berufsfachschule mit Saxophon begonnen oder fertig gemacht. In Dinkelsbühl war das. Aber habe dann beschlossen, eben nicht Saxophon zu studieren, sondern Bass. Einfach, weil es mehr so mein Ding war und auch immer noch ist. In den Jahren habe ich aber auch festgestellt, dass ich eigentlich auch was zu sagen habe. Nicht nur musikalisch, sondern auch textlich. Und ich möchte auch einfach diese Frontman-Rolle auch einnehmen irgendwie, aber am Bass ist es ja eigentlich eher unüblich. So, und dann, ja, war auch Corona, dann hat man irgendwie viel Zeit verloren, ist auch ein bisschen frustriert geworden. Und irgendwann habe ich dann gesagt so, hey, ich glaube, es wäre auch sehr therapeutisch für mich, einfach mal loszulegen und Songs zu schreiben, wirklich von der Pike auf, wo ich derjenige bin, der eine Vision hat, der klar sagt, ich mache den Text, ich mache die Harmonien, ich mache den Rhythmus, ich mache natürlich den Bass. Und dann habe ich angefangen und dann ist das irgendwann entstanden. Und dann bin ich zu einem guten Freund von mir, Juri Kannheiser heißt der, der ist auch Produzent und macht auch viel Theatermusik. Und wir haben eben auch zusammen in einer Band gespielt. Das war dann eher seine Band, wo ich dann auch nur Bassist war sozusagen. Und habe ihm das gezeigt und habe gesagt, hey komm, ich produziere das. So ist dann eben unter anderem meine ersten Songs, die erste EP entstanden, Game Over. Dann habe ich gemerkt, hey, das ist irgendwie geil, ich will da weitermachen, ich will das auf die Bühne bringen, ich will den Apparat drumrum zwar notgedrungen selber auch aufbauen, eben was wir vorhin besprochen hatten, Labelarbeit und Booking und so weiter. Dann ist das quasi seit, wann habe ich die erste Single Release? Letztes Jahr im Juli. Und seitdem versuche ich das einfach Seitdem versuche ich das stetig wachsen zu lassen, genau.
Stelle ich mir aber auch sehr mutig vor, aus diesem doch etwas im Hintergrund stehenden Bassisten jetzt sich vorne hinzustellen und dann eben auch von persönlichen Themen ja auch zu singen. Also deine Songs sind ja auch, also beinhalten ja auch Themen, die was mit dir zu tun haben. Es ist ja jetzt nicht nur, dass du von irgendwas erzählst.
Ja.
Also hat es Mut gebraucht für dich oder braucht es immer noch?
Definitiv. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie nervös ich beim ersten Feligno-Auftritt war.
Ja.
Also wirklich, das war so, ich habe mich gefühlt wie so Schulband, 7. Klasse oder erstes Vorspiel an der Musikschule. Ich war wirklich wie in so einem Tunnel und es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht irgendwie wenig Auftrittserfahrung hätte aufgrund meines Berufs. Das war wirklich was komplett Neues so und dadurch einfach auch wirklich diese Nervosität war einfach so da, was, wie kommt's an, was denken sich die Leute, wie bin ich da auf der Bühne? eben nicht hinten, der so irgendwie mit dem Kopf mitwippt und seine Grooves abfeuert, sondern jetzt bin ich der, der die Geschichte erzählt. So. Und dann noch zusätzlich Bass spielt. Und es ist, jetzt hatte ich eben vor 2 Wochen mein Release-Konzert von Highscore. Und auch da war es Gott sei Dank nicht mehr so extrem, weil ich halt schon durch ein paar Auftritte weiß, wie es abläuft und dass es jetzt nicht irgendwie so ist, dass ich mit Tomaten beschmissen werde.
Ja, hoffentlich.
Aber es war halt trotzdem so wieder ein neues Konzept. Jetzt habe ich auch einen Visual Artist, also Female Visual Artist, ich weiß nicht, wie man es weiblich ausspricht, habe ich dabei, das war auch großartig, noch zusätzlich dann einfach eine Show konzipiert sozusagen, auch der Ablauf und wo sind Pausen, wo nicht und auch dieses Ganze und ob das so hinhaut, wie man es sich vorstellt und also es ist immer noch so, genau. Und dann natürlich diese Texte, die dann schon eben aus mir rauskommen, aus Situationen entstehen. Ja, ob es dann Leute gibt, die sagen, naja, also was singst du oder redest du da für einen Schwachsinn, bitte?
Aber wie war denn dann so die Rückmeldung oder wie war jetzt auch dein Release-Konzert?
Also die Rückmeldungen waren tatsächlich sehr gut, freut mich auch total, es wurde viel gelobt. Man muss natürlich auch dazu sagen, es waren auch sehr viele Leute da, die ich kenne, die ich persönlich eingeladen habe, viele Freunde und Bekannte. Aber gerade dadurch war es auch sehr schön, weil es einfach so ein intimer Rahmen war und es kamen echt viele Leute, hätte ich auch nicht gedacht. Von dem her, so könnte es natürlich weitergehen. Ja.
Dein aktueller Song heißt ja Patrick Swayze. Magst du mal anhand von dem erzählen, wie kommst du auf den Inhalt von einem, also wie kommst du auf einen Text für einen Song und worum geht's in deinen Songs? Was möchtest du erzählen?
Speziell bei dem Song war es so, ich habe diese Geschichte, die man ja auch aus vielen anderen Songs kennt, es geht um eine unerwiderte Liebe und der Protagonist läuft nachts durch die Stadt und versucht so ein bisschen damit klarzukommen, dass er eben von seinem Crush geghostet wird, wie man so schön sagt. Kommt irgendwann drauf, dass so die Hilfe oder als Selbsthilfe vielleicht einfach tanzen eine gute Idee wäre. Und zwar alleine eben durch den Park, durch den Nebel, mit einfach nur mit AirPods. Und diese Idee ist mir gekommen, weil ich tatsächlich öfters mal, also hier in München, wo ich wohne, ist es so, ich sehe immer mal wieder Leute, die das tatsächlich tun. Also auch so völlig in der Öffentlichkeit, in der U-Bahn meistens. Die haben Kopfhörer auf und singen entweder so ein bisschen mit dazu oder bewegen sich sogar so ein bisschen mit dazu. Und mein allererster Impuls ist dann immer so, ist ein bisschen cringe. Und dann denke ich mir aber jedes Mal so, wie cool das eigentlich ist.
Ja.
Sich
ja.
einfach nichts zu scheißen und sagen, hey, ich habe gute Laune, ich habe geile Musik auf dem Ohr, ich tanze jetzt einfach und vielleicht geht es mir in dem Moment dann gut. Oder vielleicht geht es ja generell besser als mir, weil ich mich sowas nicht traue oder so. Mhm. Und das finde ich halt mega cool. Patrick Swayze wiederum ist für mich eigentlich nur so ein, ja, keine Ahnung, germanistischer Kniff, sage ich jetzt mal, weil Ghosting und Tanzen ist einfach Patrick Swayze für mich, weil die zwei berühmtesten Filme, die ich kenne, neben, wie heißt der, Roadhouse, genau, ist eben dieser Ghost, Nachricht von Sam und natürlich Dirty Dancing. Aber jetzt nicht, weil ich irgendwie ein krasser Patrick Swayze-Fan bin oder so, ich meine, ich habe beide Filme gesehen und weiß, worum es geht, aber genau, ich fand es einfach nur lustig, dass diese Person wirklich das verbindet und deswegen habe ich den mit eingebaut, so ist es entstanden. Und so könnte man sagen, passieren generell meine Texte, also es ist schon so ein bisschen, was beschäftigt mich und dann ploppen da immer wieder so Ideen auf in meinem Kopf oder so Zeilen, manchmal auch einfach so Schlagzeilen, die ich irgendwie in der U-Bahn oben den Nachrichten lese, die mich vielleicht irgendwie beschäftigen oder aus irgendeinem Film jemand sagt einen Satz oder ein Zitat oder so. Oder ich versuche mich einfach in irgendwelche Situationen rein zu versetzen, die gerade in meinem Kopf aufploppen und dann, ja, was würde ich jetzt in der Situation oder als diese Person, was habe ich da zu sagen oder so?
Aber das Schreiben selbst ist ja eigentlich neu für dich, ne? Weil das hast du ja jetzt erst begonnen mit deiner Solokünstlerkarriere und hast ja vorher das gar nicht gehabt, dass du Songs geschrieben hast, oder?
Nee, also oder ja, genau, es ist neu für mich. Also Stücke geschrieben oder mitgeschrieben habe ich davor schon, also instrumental. Text schreiben, also vielleicht mal irgendwie in der Schule, vor allem im Deutschunterricht, aber an sich wusste ich auch nicht, was, wie ist es, was kommt da raus. Und ich finde es auch immer krass. Ich habe halt auch Bekannte und Freunde, die auch Songs schreiben, die erzählen mir dann immer, sie machen dann so Übungen oder schreiben dann irgendwie pro Tag einen Song, weil das so diese Ed Sheeran-Methode, so der das wohl angeblich auch macht, jeden Tag einfach einen Song zu schreiben, egal ob der gut oder schlecht ist, einfach nur Output, Output, Output. Finde ich total beeindruckend, aber das ist zum Beispiel was, was für mich gar nicht geht. Ich muss mich da mehrere Tage hinsetzen, dann es wieder ruhen lassen, dann merke ich wieder so, ah, irgendwie die Zeile oder dieser Melodieteil oder dieser Akkord, der ist irgendwie scheiße. Nee, das geht so nicht. Und das und dann war dann immer so, und deswegen braucht es bei mir mal ein bisschen Zeit auch. Aber dann kommt dann immer ein Produkt raus, wo ich dann wirklich auch zu 100% dahinter stehe. Und genau, das ist so meine Methode, die natürlich, vielleicht muss ich die auch mal irgendwann überdenken, weil man braucht ja immer wieder Content und immer wieder Material, das man irgendwie
Oh
raushauen
ja.
muss.
Ja,
Also,
das Rad steht nie still, ne?
das Rad
Ja.
steht nicht still und vor allem in Zeiten von Social Media und ja, Markt, der einfach überschwemmt ist, da sich so irgendwie durchzusetzen, habe ich die Befürchtung, ja, dass das irgendwie auch eher so immer über Quantität funktioniert.
Ja.
Und das ist natürlich mega traurig, weil ich jetzt auch eigentlich als nächstes ein Album veröffentlichen möchte. Und da auch schon ein bisschen dran sitze und auch so Ideen habe und sammle, aber ich mir denke so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt innerhalb von einem halben Jahr oder so könnte ich jetzt einfach kein Album schreiben, weil ich ja nebenbei noch irgendwie mein anderes Leben habe und
Ja.
jetzt Feligno kein Projekt ist, wo ich Geld verdiene. Im Gegenteil, noch ist es so, dass ich viel investieren muss, auch von meinem privaten Geld, Gagen, Promo, von dem
Ja, und über
her.
diese Streaming-Geschichte kommt wahrscheinlich nicht viel rein, ne?
Nee. Also das ist wirklich krass und ich finde es auch total cool, dass zurzeit noch ein größerer Aufschrei gerade gegen Spotify herrscht. Ich persönlich habe meine Musik auf Spotify, weil ich weiß, dass VeranstalterInnen auch darauf gucken, wie viel wird gestreamt und so weiter. Und es benutzen halt einfach noch sehr viele Menschen, um Musik zu hören. Und jetzt auch gerade ist ja wieder dieses Spotify Wrapped auf Social Media ganz viel. Jeder postet, was er gehört hat, wie viel er davon gehört hat, aber auch Artists irgendwie, wie viel sie gehört wurden. Dem dagegen eben aber auch immer mehr, die sagen, hey, es gibt noch andere Plattformen, die KünstlerInnen besser vergüten. Genau, aber.
Ich finde dieses Spotify Wrapped auch sehr schwierig. Ich gucke mir das immer sehr ungern an und vor allem
Ja.
mache ich es auch selber nicht. Also, dass ich jetzt irgendwie bei meinem Podcast hier reingehen würde und schauen würde, oh, wie ist denn die Statistik oder so, das macht mir das Projekt hier kaputt, wenn ich dann darüber nachdenke, oh, da haben Leute weniger gehört, warum, was hätte ich da machen, ja, und dann fange ich da an, drüber zu grübeln und vergesse, warum ich das hier eigentlich wirklich mache. Also,
Ja.
diese Zahlen finde ich ganz schwierig.
Ja, total. Und dadurch passieren dann eben auch Prozesse wie, ja, wie komme ich in diese Playlists rein oder ins Radio natürlich? Aha, ich brauche einen Song, der am besten kürzer ist als 3 Minuten, der sofort anfängt mit Chorus oder Chorus-Melodie und so weiter, dass man sozusagen auch, dass sich der Markt sozusagen danach oder das Produkt danach richtet, was ja natürlich sozusagen einfach eigentlich nur wieder irgendwie freie Marktwirtschaft ist, aber mit Kunst dann nicht mehr so viel zu tun hat. Aber als ich als Privatperson habe ich zum Beispiel keinen Spotify-Account. Also ich höre mir alles auf einem anderen Streaming-Dienst an, wo man weiß, die vergüten ein bisschen besser und so. Und natürlich ist es halt auch so, dass diese Zeiten auch vorbei sind, wo KünstlerInnen einfach irgendwie von Plattenverkäufen wirklich gut leben können, weil es einfach auch nicht mehr passiert, außer natürlich Vinyl. Das ist dann aber auch da, muss man natürlich dann live spielen, um Sachen zu verkaufen. Ich habe jetzt auch keine Möglichkeiten, mir einen kranken Online-Shop aufzubauen, irgendwie und so. Und dann geht es so Hand in Hand und dann ist Streaming das Einzige, was bleibt. Und wenn ich für einen Stream 0,003 Cent bekomme,
Oh,
dann
Wahnsinn.
oder so.
Ja.
Genau, es sind jetzt Zahlen, also ich habe es irgendwo letztes gelesen. Ich weiß es leider nicht, wie viele Nullen es hinterm Komma waren, aber genau, also irgendwie für 1 Million Streams kann ich mir dann einen Kaffee kaufen, so. Also,
Ja,
es ist
geil.
lächerlich.
Gab es für dich mal einen anderen Berufswunsch? Hattest du jemals eine Alternative im Kopf zur Musik oder war das für dich immer klar, es muss Musik sein?
Krasse Frage. Ich habe da selber noch nie so wirklich drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Doch, wobei, es stimmt nicht. Halt, Moment. Wobei, nein. Also es war schon irgendwie in der Schule so. Hab noch Zivildienst gemacht und bin dann eben auf diese Berufsfachschule und dann war irgendwie klar, okay, und danach studiert man Musik und so und das war irgendwie so, also da gab es irgendwie kaum Alternativen. Aber ich war jetzt auch nie so, ja, es muss jetzt so krass um, ich weiß auch nicht. Also, ist spannend eigentlich. Habe ich einfach irgendwie immer gemacht und ich bin auch total froh um die Entscheidung. In der Zeit, wo als Feelinio entstanden ist, da war das mal nicht so. Ja, hatte ich dann auch Therapie und musste eben über gewisse Dinge nachdenken. Und da war dann schon so, was für Alternativen gäbe es denn zu dieser ganzen Geschichte? Und dann aber auch mit Hilfe meines sehr guten Therapeuten sind wir drauf gekommen, dass ich das eigentlich schon, ich möchte dahin, ich möchte das sein. Und dann eben aber auch dieses Ding, ich möchte selber Plakate von mir, wo ich drauf bin, und zwar als Solo-Act. Und so ist dieses Projekt dann auch eben mitunter entstanden. Deswegen meinte ich auch, es ist sehr therapeutisch, weil ich auch seitdem nicht mehr so das Gefühl habe, boah, ich muss jetzt irgendwo sein, wo ich schon gerne gewesen wäre, irgendwie früher und so. Also es ist einfach so, hey, ich mache mein Ding als Bassist und werde da gebucht. Aber mein Hauptprojekt ist jetzt Feelinio und da kann ich mich wirklich so ausleben, wie ich das möchte auch. Genau.
Ja.
Aber es gab noch eine andere Situation. Und zwar Anfang des Studiums hatte ich Sprecherziehung bei einer Dame, die auch viel am Theater ist. Als Sprecherzieherin, soweit ich weiß. Und die hat zu mir gesagt: Mensch, Felix, jetzt sage ich meinen Namen doch. Mensch Felix, ich finde, du solltest die Aufnahmeprüfung einer Theaterakademie machen. Du solltest überlegen, Schauspieler zu werden. Und das Ding ist, ich habe schon während Zivildienst, aber auch schon in der Schule, habe ich schon geschauspielt. In einer Musicalproduktion, eine super große für ein Gymnasium, also einer Kleinstadt, sehr, sehr aufwendige Musicalproduktion, auch mit viel Text, dann eben im Theaterverein. Super geil. Ich finde auch, also ich mache auch super gerne Musik im Theater zu Theaterstücken, diesen Apparat so von außen oder man schnuppert ja dann meistens nur so ein bisschen rein als Bühnenmusiker in den Apparat. Ich finde, das ist eine super spannende Welt und ich gehe auch gerne ins Theater als Gast. Von dem her war da mal kurz die Überlegung da, das zu tun. Ich habe es dann leider nicht gemacht. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh shit, ich bereue es voll und das wäre die Chance meines Lebens gewesen. Aber mal drüber nachzudenken und zu sagen, hey, so Bühne mal nur mit Text oder mit Schauspiel wäre auch irgendwie geil. So. Oder Film,
Gut,
keine
es
Ahnung.
ist ja jetzt nicht völlig ausgeschlossen, dass du es nicht noch in irgendeinem Rahmen versuchst. Es muss ja nicht gleich über eine Ausbildung sein. Es gibt ja genug Gruppen, Vereine oder sonst was, die das auch sehr ambitioniert und gut machen, wo man reinschnuppern kann und sich ausprobieren. Also vielleicht auch über deine Musik. Kann ja sein, dass du das irgendwann noch testest.
Voll. Es ist halt natürlich, also ich finde, sowas ist als Hobby schon wieder sehr zeitintensiv, wenn man es
Ja.
irgendwie, also ich könnte jetzt auch nicht irgendwie dreimal die Woche in eine Theaterprobe gehen, aber natürlich, also das ist, schließt sich natürlich nicht aus. Ich meine, es gibt ja auch viele MusikerInnen, die dann irgendwie so Nebenrollen in Filmen hatten oder so. Wer weiß.
Ja, genau. Ich habe noch so einen schönen Satz von dir in einem Interview gefunden. Da hast du gesagt, ich habe gemerkt, der schlimmste Gig kann auch witzig sein, wenn man die richtigen Leute an der Seite hat. Ich fand
Ja.
zum einen interessant, dass du sagst, es gibt schlimme Gigs. Da hätte ich gerne mal gewusst, was ist denn ein schlimmer Gig für dich? Und zum anderen eben, ja, also schön, dass du, auch wenn du jetzt sagst, du bist Solokünstler, dass du trotzdem sehr wertschätzt, dass da Menschen mit dir sind, die du da an deiner Seite hast.
Schlimme Gigs, boah, also das kann ganz viele Facetten haben. Das kann sein von Menschen, die sich quasi falsch gebucht haben, also die merken so, okay, ich habe mir musikalisch was anderes vorgestellt. Das passiert dann zum Beispiel, wenn man in irgendeiner so Cover-Party-Band auf einer Hochzeit spielt, die in Hinterdupfing in irgendeinem Bauernstadl ist und man spielt halt dann aber nicht Andreas Gabalier, sondern halt irgendwie was anderes und das Brautpaar sich obviously nicht die Songliste angeguckt hat oder wie auch immer das passieren kann, sowas ist schlimm. Oder wenn irgendwie die Leute, die dich gebucht haben, VeranstalterInnen, einfach einen wie Dreck behandeln, es nicht mal schaffen, irgendwie einen Kasten Wasser in den Backstage zu stellen, hatte ich auch alles schon. Solche Sachen, da ist man dann halt irgendwie so, dann fühlt man sich irgendwie so ein bisschen zweite Klasse mäßig. Oder wenn irgendwie organisatorisch einfach alles Mist ist und dann wurde einem aber gesagt, es steht ein Bassverstärker da, aber dann ist da doch keiner oder es ist dann doch ein Gitarrenverstärker und es klingt halt dann beschissen oder solche Dinge oder es wurde ein Tontechniker versprochen, aber dann ist keiner da, man muss sich selber mischen. Das finde ich auch mal ganz furchtbar von der Bühne aus, seinen Sound zu regeln und so weiter, also auf der PA den Sound zu regeln. Solche Sachen, das nervt einfach, weil man dann irgendwie denkt so, hey, ich bin ja in dem Moment vielleicht jetzt nicht mit Felinio, aber bei anderen Sachen bin ich ja auch irgendwo so eine Art Dienstleister und dann kommt man sich schnell mal irgendwie wie ein, ja, so ein Mensch zweiter Klasse vor, oder halt einfach so, ja, das sind die Musiker, die kommen schon zurecht oder man muss irgendwie Gagen verhandeln und die Leute sind einfach, sie verstehen nicht, dass es nicht okay ist, 10 € Eintritt für eine Karte zu zahlen, aber für einen Cocktail 15 € am Abend schon und solche Sachen, das ist einfach, das nervt. Aber wenn man dann eben irgendwie eine Truppe hat, die da mit einem hinter einem steht oder neben einem und dann geht man da zusammen durch und man ist befreundet und weiß, okay, jeder hatte diese Gigs schon zuhauf und geteiltes Leid ist halbes Leid in dem Fall.
Ja, ich kann das sehr nachfühlen, weil ich das in meinem Job auch hin und wieder habe. Ich bin ja freie Theaterschauspielerin, das heißt, man bucht
Ah.
mich auch für Produktionen, die ich dann irgendwo aufführe. Und da hatte ich auch schon im Backstage-Bereich alles von super schön mit großen Spiegeln und toll beleuchtet und ein großer Obstkorb bis hin zur Besenkammer, so eine Art. Es gab mal einen Auftritt, da bin ich angekommen mit meinem Team. Wir waren zu dritt. Ich hatte meinen Kollegen dabei, mit dem ich spiele und noch einen Techniker. Und dann haben die so den Vorhang von der Bühne aufgemacht und die Bühne stand einfach voll mit Zeug. Da war ein riesen Schlagzeug, da
Oh
waren sau viel
Gott.
Stühle, eine Tischtennisplatte, die, ganz voll.
Oh
Und der war
Gott.
halt so, ah, upsie, ja, da haben die das wohl nicht weggeräumt. Ja, reicht euch der Platz? Und wir halt einfach
Oh.
nur, nein, reicht der nicht?
Oh, ist das. Oh Gott. Ja, genau sowas meine ich. Das ist
Und
furchtbar.
gut, man muss jetzt noch dazu sagen, es waren wirklich sehr nette Veranstalter. Es war dem dann auch einigermaßen unangenehm, aber ich dachte irgendwie auch, was ist denn das für eine Kommunikation? Ja,
Ja.
wenn die doch wissen, wir kommen, wir wurden eingeladen, wir wurden eingekauft, dann macht man doch die Bühne frei für uns. Wir haben dann letztlich vor der Bühne gespielt, was dann sogar besser war, weil es war eine Kindertheaterproduktion und die Kinder saßen dann auch viel näher an uns dran, so dadurch. Also es ging dann schon alles. Und wie du auch sagst, im Team war das dann irgendwie auch witzig. Wir haben uns dann auch alle irgendwie angeguckt und gedacht, wow, was machen wir hier eigentlich gerade?
Ja.
Ja.
Ach, wie witzig. Ah, spannend. Ja, Leni, da muss ich dich ja jetzt interviewen. Sehr cool.
Ich habe noch einen Zweitpodcast, da spreche ich recht viel über meine Theatergeschichten und es gibt die
Ah.
Folge 100 vom Backstage-Podcast und da haben wir das Ganze umgedreht, da hat mein Kollege mich interviewt.
Ach,
Also,
spannend.
falls jetzt jemand wissen will, was ich sonst so mache, dann gerne da mal reinhören.
Cool, ja, das mache ich sofort. Ja, spannend. Ja, cool, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, so, ja, so Schauspiel und so. Ach, wie cool.
Ja, das ist ja auch so das, was mich mit meinen Gästen immer letztlich so verbindet, dass ich halt auch aus der kunstschaffenden Ecke komme
Ja,
und
klar.
ich oft da Parallelen sehe zu dem, was die Leute machen und das, was ich mache, auch wenn es vielleicht ein ganz anderes Genre ist oder eine andere Kunstsparte, aber es irgendwie merke ich dann doch wieder, ah ja, das kenne ich auch.
Ja.
Ja.
Ja, meistens leider wahrscheinlich vor allem so ein bisschen die negativen Seiten
Ja,
irgendwie.
über die halt nicht so viel auch gesprochen wird und die nicht auf Instagram zu sehen sind, ne? Halt die Dinge, die
Stimmt.
halt nicht funktionieren oder die halt schwierig sind oder hart sind oder ja, genau. Und das finde ich halt auch wichtig, die mal zu benennen.
Cool. Ja, nee, ist super wichtig. Ich meine, man, also jetzt nochmal irgendwie gerade bei, wir hatten ja vorhin das böse C-Wort Corona. Ich fand es zwar spannend, ehrlich gesagt, aber auch traurig, wie schnell man dann Sachen so in diese Kategorie systemrelevant und nicht systemrelevant. Und da war ja die
Ja.
Kunst generell so schnell irgendwie weg vom Fenster.
Ja.
Gerade jetzt auch hier in Bayern, wo sich ja das Kulturland Bayern irgendwie schimpft, aber dann so zack, zapp, zerrapp und ja, dann sucht euch halt andere Jobs. So, okay, cool. Was, also was ist das?
Genau,
Was ist
ja.
das?
Fußballspiele haben wieder stattgefunden, aber Orchester durften nicht spielen, ne? Da habe ich dann auch gedacht, wo sind wir denn?
Ja,
Ja. Das
hier
Land der Dichter und Denker.
Lufthansa, Autofirmen, Geld ohne Ende,
Wirtschaft,
irgendwie.
Wirtschaft, die muss ja weiterlaufen, ja.
Ja, voll. Das fand ich, da habe ich mir schon gedacht, so, boah, jetzt, da weiß man, wie es dann doch damit bestellt ist. So, einfach nur nice to have in der Gesellschaft. Dabei ist es so ein Quatsch, weil in den schlimmsten Zeiten sind die Menschen greifen immer irgendwie auf Kunst und
Ja.
zurück und so. Also ich, naja, na gut, aber das ist vielleicht für einen anderen Podcast ein Thema.
Ja, ich finde das aber wichtig. Und gerade auch während Corona, da habe ich auch Podcasts aufgenommen, da war das auch ganz, ganz viel Thema hier. Immer die Frage nach, was bin ich wert, was ist meine Kunst jetzt wert, wer will die noch hören?
Ja.
Und es ist ja auch so, dass bis heute gerade die kleinen Künstler sehr unter Corona immer noch leiden, also unter den Nachwehen davon, weil Menschen sich nicht mehr so im Vorhinein eine Karte kaufen, sondern viel spontaner geworden sind. Oder halt auch gar nicht erst kommen, weil sie haben ja jetzt zu Hause Netflix und sind gemütlich geworden. Da ist gar kein Platz mehr für dieses Miteinander, was du auch am Anfang beschrieben hast, diese Energie, ne, die man da gemeinsam spürt, die ich auch ganz, ganz wichtig finde. Also finde ich durchaus ein Thema, was hier Platz haben darf,
Ah ja,
weil
okay.
darum
Ja.
geht's auch in der Kunst und in der Kultur, ja.
Total. Ja.
Ich mach mal kurz deinen Werbeblock. Den
Oh
übernehme ich
yeah.
jetzt für dich. Du hast
Danke.
nämlich Instagram und TikTok, das habe ich von dir gefunden. Ist das beides
Ja.
aktuell?
Das ist beides sehr aktuell, ja. Also gerne, wenn das jemand hört und sagt, hey, das ist spannend, was der Typ macht, folgt mir gerne. Bin da sehr recht aktiv eigentlich und man kriegt auch immer Termine mit und so weiter.
Du hast keine eigene Webseite bislang.
Ja, das ist so ein Ding. Also zum einen bin ich da vielleicht einfach ein bisschen hinterher, weil es so viele Themen gibt und ich konzentriere mich halt dann immer auf die, wo ich denke, die sind vielleicht wichtiger als andere. Und meiner Meinung nach ist eine Website, ist meiner Meinung nach ein bisschen so ein Relikt schon fast wieder, weil ich selbst zum Beispiel schaue ganz selten bei KünstlerInnen auf die Websites tatsächlich. Ich bin halt so, ich guck mal, was die bei Instagram machen und ich glaube, dass, also er, das ist so mein erster Impuls. Ist vielleicht auch schade natürlich, aber ich glaube, dass gerade Instagram hat Websites so ein bisschen abgelöst, ist so mein Eindruck. Weil man bekommt halt wirklich auch viele Infos. Du hast oben dann diese Links, da kannst du dann natürlich auch auf die Website gucken, aber im ersten Moment, und ich krieg tatsächlich auch Anfragen im Instagram Messenger, auch von
Ja,
VeranstalterInnen.
geht mir auch so. Also man bekommt halt über Instagram sehr schnell einen Gesamteindruck, als wenn ich mich da durch Texte auf irgendeiner Webseite bemühen muss, ne? Da muss ich nur ein bisschen scrollen, sehe mir drei Reels an und weiß auch schon, was die Person jetzt macht, wie die aussieht, woher die kommt und so weiter. Ich persönlich habe mir irgendwann eine Webseite eingerichtet, um nicht abhängig zu sein von Meta und von
Guter
Instagram.
Punkt.
Also falls ich irgendwann beschließen sollte, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, dann habe ich halt noch eine Webseite, wo dann eben alles nochmal kompakt steht. Ja, aber ich verstehe dich vollkommen. Also ich bin auch immer noch auf Instagram wegen dieser Visitenkartenoptik, die das Ganze hat.
Ah, ja, guter Punkt. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, dass man sich dadurch tatsächlich sehr abhängig macht von Meta. Das ist halt eigentlich wieder das ähnliche Ding wie Spotify, ne? Also ich lade meine Musik ja selber auch bei Spotify hoch, obwohl ich es einfach inzwischen eine Frechheit finde, was auch mit diesem Geld, was die einnehmen, dann passiert, nämlich in die Rüstungsindustrie und auch Werbung für diese ICE, in Amerika und so weiter zu machen. Und das alles finanziert durch das Geld, was sie durch mich bekommen, so durch meine Kunst, finde ich eigentlich furchtbar. Ne? Aber ich weiß, dass so viele Menschen das halt einfach nutzen, dass das deren Go-To-Streaming-Plattform ist. Und eigentlich ist meine Hoffnung, dass ich irgendwann an einem Punkt bin, wo ich sozusagen so bekannt sein bin, dass ich sagen kann, hey, ich lösche jetzt mein Stuff von Spotify. Weil wenn Taylor Swift sagt, hey, das ist scheiße, ich nehme mein Zeug darunter, dann interessiert es viele, 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 auch junge Menschen. Ah, okay, das ist anscheinend irgendwie ein Rotz. Lass mal irgendwie Tidal oder Deezer oder sonst was dann lieber machen oder vielleicht sogar bei Bandcamp das Zeug wieder kaufen. Aber wenn Felinio aktuell sagt, hey, ich bin nicht mehr bei Spotify, dann sagen die Leute, okay, cool, aber die vielen anderen
Ja, tschüss.
Indie-Pop-Artists,
Ja,
von dem
ja.
her, selber schuld dann so. Und das ist halt auch
Ja,
irgendwie
das ist
schade.
total zweischneidig im Moment. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht, ja. Ich setze auf jeden Fall deine Links in die Shownotes dieser Folge, also da kann man dann gerne mal reinklicken.
Ja, sehr gerne.
Ich habe aber noch eine letzte Frage, die stelle ich immer am Ende von meinen Gesprächen, die musst du auch noch
Oh,
beantworten.
okay.
Was wünschst du dir?
Weltfrieden. Nein, Schmarrn.
Ja,
Also, irgendwo
sagen im
schon.
Moment viele auf diese Frage. Ich auch, ja.
Nee, das ist so, das war jetzt eigentlich ein Insider von mir selber, weil mich mein Bruder vor 2 Tagen gefragt hat, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Und
Dann hast du Weltfrieden
dann hab ich
gesagt. Oh, das
Weltfrieden
ist
gesagt.
schön.
Genau, nee, also natürlich ist Frieden toll, aber ob es so schnell umsetzbar ist, ist immer die Frage.
Ja.
Sehr komplex. Was ich mir wünsche. Also ich glaube, ich wünsche mir, dass, was du vorhin mal kurz angesprochen hattest, dass Menschen, auch vielleicht jüngere Menschen, so in meinem Alter und drunter, wieder zu Konzerten gehen. Nee, nicht mal zu Konzerten, zu Veranstaltungen gehen. Weil sie es, glaube ich, auch wieder durch Corona einfach nicht gelernt haben, auf blöd. Ja, also wie ich damals so mit 14 ins Jugendzentrum Schrobenhausen, wo ich aufgewachsen bin, hingegangen bin. Jedes Wochenende waren da 2 Bands und ich bin jedes Wochenende dahin und es war einfach das Ding und damit bin ich aufgewachsen. Ja, und dass man einfach diese Wertschätzung von Kunst generell, sei es eben durch Plattenkauf oder wenn es oder nicht gibt oder Merchkauf, aber eben auch durch einfach auf Live-Veranstaltungen supporten und sich im Vorhinein schon die Karten zu kaufen und nicht irgendwie 5 Minuten vor Showbeginn sich zu beschließen, hinzugehen, weil das ist, glaube ich, genau das, was dem Ganzen das Genick bricht. Weil ja schon irgendwie dann trotzdem werden irgendwie 2 Jahre im Vorfeld Radiohead-Karten für 520 € irgendwie gekauft. Das ist dann auch überhaupt völlig gerechtfertigt und okay. Aber ich bin halt nicht Radiohead, ich bin Foligno und meine Karten sind jetzt auch nicht so teuer, wenn es überhaupt welche gibt. Manchmal ist sogar Eintritt frei. Und dann ja, würde ich mir wünschen, dass die Menschen einfach wieder mehr zu Veranstaltungen gehen. So,
Ja, schön.
das wäre ein Wunsch.
Da schließe ich mich an, das ist cool. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Ich fand es ganz schön. Auch vielen Dank, dass du so persönlich gesprochen hast und
Klar.
wünsche dir einfach mal rundum alles Gute fürs nächste Jahr und überhaupt für alles,
Vielen
was du noch
Dank.
so machst. Das ist sehr schön. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, liebe Leni, auch für die Einladung. Ich wünsche dir das Allerselbe. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und
Ja.
vielen Dank eben für die tollen Fragen. Also, es war mir ein inneres Kirschenpflücken.
Wow, danke.
Na klar.
Und vielen Dank euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Das war Backstage Folge 198. Tatsächlich wird Folge 200 noch in diesem Jahr erscheinen. Ich habe vor, daraus eine kleine Silvesterparty zu machen. Also Folge 199 wird es noch geben, nochmal mit einem besonderen Gast und dann Folge 200, eine Sonderfolge zum Ende des Jahres. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ansonsten, wie immer, schaut gerne mal in die Shownotes dieser Folge. Da findet ihr neben den Links zu Feligno auch die Links zum Backstage-Podcast oder zu meinem Zweit-Podcast. Und ich freue mich natürlich auch immer über Feedback. Falls ihr selber mal im Podcast zu Gast sein möchtet, könnt ihr euch auch gerne melden. Auch im neuen Jahr suche ich natürlich wieder neue Gäste. Nach Folge 200 geht's weiter. Ihr könnt mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben an backstagepodcast@gmx.de oder auf irgendeinem anderen Weg. Ihr seid da bestimmt kreativ und genau, ihr findet wie gesagt auch alle Links in den Shownotes. Dann hoffe ich, ihr habt eine möglichst friedvolle Vorweihnachtszeit und lasst es euch gut gehen. Bis bald. Tschüss.